Meine Predigt, die ich heute halte, die startet mit einem bekannten Bibeltext. Und den findet ihr in Lukas 18, und zwar in den Versen 15 bis 17. Lukas 18, 15 bis 17. Sie brachten auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühren sollte. Als das die Jünger sahen, fuhren sie sie an. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Ich werde auf den Text zurückkommen. Aber zunächst möchte ich zum Beginn des Gottesdienstes erstmal drei Bilder zeigen. Das erste wäre ganz nett, wenn das jetzt mal angeworfen wird. Wisst ihr, wo das ist? Also ich verspreche euch, ich löse es auf. Ja, das ist Havanna, das ist Kuba, das Kapitol. Und das nächste Bild, das zeigt es auch noch einmal. Ich hatte das aus Sicherheitsgründen mitgenommen, das zweite Bild, falls ihr es daran hättet erkennen können, dass die Festung in Havanna, eine sehr, sehr schöne Stadt. So, ich habe auch noch ein weiteres Bild mitgebracht. Was zeigt denn dieses Bild? Das neue Jerusalem. Jeder von uns weiß es, also keine Frage. Es war noch keiner da, aber ihr wisst es alle. Diese Stadt stelle ich heute, also ihr könnt sie dann ausmachen, wenn ihr wollt. Diese Stadt stelle ich heute im Zusammenhang mit meinem Bibeltext. Ich möchte heute über Reisen bzw. örtliche Veränderungen sprechen. Das erste oder die ersten beiden Bilder, die betrafen eine meiner schönsten Reisen. Wie gesagt, ihr habt es ja richtig erraten, Havanna. Und das letzte Bild betrifft eigentlich unsere letzte Reise. Die letzte Reise, wenn wir einmal in das neue Jerusalem kommen werden. Warum reisen wir eigentlich? Als ich klein war, und damals gab es ein bisschen weniger Fernsehprogramme als heute, da schaute ich gerne Filme aus entfernten Gegenden dieser Welt. Ich dachte damals nie, dass ich einmal in diese entfernten Länder kommen könnte. Und wenn es mir doch gelingen sollte, dann müssten ganz spezielle Länder dabei sein. Vielleicht kennt der eine von euch aus alten Zeiten den Film Die Serengeti darf nicht sterben von Bernard Chimek, ein Film über Ostafrika. Ich habe diesen Film gesehen, geliebt, und ich habe es wirklich einmal in die Serengeti geschafft. Mit meinen Kindern war ich im Jahr 2009 dort. Wildtiere in ihrer ursprünglichen Umgebung, Löwen auf der Jagd, all das haben wir gesehen. Es war wunderschön, ein fantastisches Erlebnis. Ein weiterer Bericht, der mich als Kind träumen ließ, war eine Darstellung über den Titicacasee. Und ich bin auch dankbar, dass ich diesmal mit meinem Neffen den Titicacasee sehen konnte. Und als Schüler musste ich ein Referat über Kuba halten. Ach, dachte ich, das geht schnell. Damals ging es noch nicht übers Internet, sondern man musste sich die Bücher noch ausleihen in der Bibliothek. Machst du mal schnell. Pragmatische Faulheit habe ich schon immer geliebt. Aber dieses Land faszinierte mich, diese Einzigartigkeit. Und als ich dann von meiner Tochter gebeten wurde, doch mal über Kuba nachzudenken, da brauchte ich nicht lange nachdenken, sondern ich habe gesagt, jawohl, Kuba, das wird jetzt gemacht. Gut, das waren meine Gründe, um was zu sehen. Ein anderer Grund zu verreisen ist, dem Stress der Eintönigkeit des Alltags zu entkommen. Ich kenne mich, ich kenne viele, die sich das Jahr über im Beruf und im Alltag einsetzen und den Höhepunkt des Jahres in einer Reise sehen, wo man Abwechslung hat beziehungsweise die Seele baumeln lassen kann. Und diese Erholung muss nun nicht unbedingt in einem fernen Land oder auf einem anderen Kontinent stattfinden. Viele genießen Urlaub auch in der Nähe in Deutschland und seit Corona-Zeiten erst recht. Ich habe ja gesagt, dass ich das Reisen im Zusammenhang mit der letzten Reise heranziehe, mit unserer letzten Reise. Die neue Erde ist für viele von uns erstrebenswert, aber eigentlich immer in der Zukunft. Als Adventistenkind war klar, die neue Erde ist das Ziel unseres Lebens. Da wollen wir nicht nur hin, da müssen wir hin, ansonsten läuft doch was verkehrt. Auch im Stress dieser Welt und im Schauen auf so viel Ungerechtigkeit, Benachteiligung, freuen wir uns darauf, dass einmal alles besser sein wird. Wir sehen die neue Erde als Belohnung für das Durchhalten hier im Alltag. Das Träumen von der Perfektion, von den Sandstränden und der unkomplizierten Lebensweise auf der neuen Erde gibt uns Mut und Ansporn zugleich. Aber wie auch beim wirklichen Reisen, gilt für die letzte Reise, wir sollten uns fragen, wo geht es hin? Es ist mir in den letzten Jahren oft passiert, dass ich mich mit der Festlegung und der Planung einer Reise in eine sehr positive Grundstimmung gebracht habe. Ich schwärmte und redete mit vielen Freunden, Bekannten darüber, was ich vorhabe. Und immer wieder stellte ich fest, dass ich mich am Vorabend der Reise frage, warum nimmst du eigentlich das Ganze auf dich? Michael, warum willst du eigentlich schon wieder in den Urlaub? Hier zu Hause wäre es doch auch ganz nett. Ich hätte nicht den Koffer packen müssen. Mir wäre die Unsicherheit der Anreise zum Urlaubsziel erspart geblieben. Und wenn mir nicht die Anzahl meiner Erfahrungen immer wieder vermittelt hätten, dass sobald ich die Reise begonnen habe, es wunderschön war zu verreisen, so hätte ich wahrscheinlich irgendwann gekniffen. Mit der letzten Reise, denke ich, ist es genauso. Wir denken und reden von der neuen Welt und wie erstrebenswert sie ist, aber oft, um uns im Alltag an dieser Aussicht zu erfreuen, zu beruhigen und immer schön im Hinblick auf die Zukunft. Und wenn, ich sage jetzt ganz bewusst man das nahe Ende verspürt, denkt man doch, dass es auf der Erde auch ganz nett ist. Ich habe glücklicherweise nicht allzu viele Personen bewusst in ihrer letzten Lebensphase begleitet. Meine Eltern hätten gerne noch länger gelebt, auch wenn sie von der Schönheit der neuen Erde überzeugt waren. Und wenn ich mit Personen spreche, die mit christlich orientierten Personen zu tun haben, die dem Sterben nahe sind, höre ich diese Einstellung auch sehr oft. Ich weiß nicht, wie es bei mir aussehen wird, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Christus keinem einen Vorwurf machen wird, der am Vorabend seiner letzten Reise sagt, dass er diese Reise gerne noch verschieben würde. Meine Oma väterlicherseits ist 91,5 Jahre alt geworden. Ich war 27, als sie starb. Ich habe sie oft besucht und ich habe mich über die Oma geärgert, weil sie mir öfters sagte, ich bin jetzt bereit zu sterben. Und der liebe Gott wartet immer noch damit, mich auf die letzte Reise zu schicken. Ich habe nicht verstanden, dass da eine mir liebe Person sich sehnt, doch jetzt sterben zu können. Ja, sie war zuletzt bettlägerig, aber sie war bis zum letzten Moment sehr klar in ihrem Kopf. Es machte Freude, sich mit ihr zu unterhalten. Und eine kleine Anekdote erzähle ich gerne. Sie erzählte mir, dass sie 1897 geboren, dass sie den letzten deutschen Kaiser, Kaiser Wilhelm II., noch an einer Straße in Berlin als Heranwachsende gesehen hätte. Sie habe ihm zugewunken und sagte sie mir: Michael, glaube mir, er hat mir zugezwinkert. Ja, ich komme auf den Vorabend der Reisen noch einmal zurück. Wenn man in eine Region reist, die man nicht kennt, ist es gut, einen Reiseführer zu kaufen oder eine Person zu befragen, die schon öfter in dieser Region war. Vor der Reise nach Kuba kaufte meine Tochter einen mit Preisen ausgezeichneten Reiseführer und wirklich in Kuba angekommen, ich sah fast alle Touristen nur mit diesem Reiseführer rumlaufen. Für die letzte Reise, die wir Menschen mit unserem Tod antreten, haben wir auch einen Reiseführer. Wir haben die Bibel. Dort werden uns heute schon viele Informationen gegeben, die das Leben nach unserem Tod schildern. Einer der ersten Punkte eines Reiseführers betrifft die dortige Regierungsform, die Sicherheitslage. Es gibt doch Länder, die mich reizen. Eins davon ist Nordkorea. Es ist verborgen und es soll sehr reizvoll sein. Aber glaubt mir, meine aktuelle Energie, über eine Reise in dieses Land nachzudenken, ist nicht nur gleich Null, sie ist Minus. Ein Diktator, der über dieses Land herrscht, seine Sicherheit über das allgemeine Wohlbefinden seines Volkes stellt, kein nachvollziehbares Rechtssystem, das lässt Reisepläne ad acta legen. Auf der neuen Erde herrscht ein liebender Gott. Dieser hat sogar seinen Sohn auf diese Erde geschickt, um uns allen zu vermitteln, wie sehr er die in Sünde gefallenen Geschöpfe dieser Erde liebt. Und hat damit erst möglich gemacht, dass uns die Möglichkeit, die neue Erde zu sehen, überhaupt geschenkt wird. Dort brauche ich keine Angst mehr haben, dass mir zu Unrecht Strafe droht, dass mir überhaupt noch Strafe droht. Dort ist es vielmehr so, dass mir zu Unrecht Liebe geschenkt wird. Allein diesen Herrscher und das, was er mit der Liebestat seines Sohnes bewirkt hat, anzuerkennen, entgegenzunehmen, reicht aus, um dort leben zu dürfen. Ein Rechtssystem, wo sich der Herrscher dieses Landes als unser Anwalt angeboten hat, uns vertreten hat und wir nichts dafür zu bezahlen haben, das schenkt mir Vertrauen. Das ist eine Region, die ich gerne mir anschauen würde. Was für eine Bevölkerung werde ich dort begegnen? Also glaubt mir, normalerweise liebe ich keine Urlaube, wo man nur Touristen antrifft. Wir kennen alle das Stichwort vom Teutonengrill an der Adria. Man sagt, dass man selbst dort nur mit der deutschen Sprache zurechtkommt. Man braucht sich nicht auf fremde Kulturen einlassen und Currywurst und Eisbein kann man satt essen. Andererseits freue ich mich auf Urlaube, wo ich Freunde dabei habe oder gute Freunde dort treffen werde. Ich erinnere mich gerne der Urlaube, wo man mit Freunden aufbrach oder sie im Urlaubsort traf. Die Zeit am Strand war unterhaltsamer, man suchte gemeinsam Sehenswürdigkeiten auf. Und gerade wenn man jüngere Kinder hat, ist es sehr vorteilhaft, mit anderen Ehepaaren, mit gleichaltrigen Kindern zu verreisen. Das kann Urlaubszeit für Erwachsene entspannen. Die Bevölkerung auf der neuen Erde sind Engel und hoffentlich auch viele alte Freunde und Bekannte von dieser Welt. Ich bin nun langsam in meinem Alter, wo die Vergangenheit eine sehr große Zeitspanne eingenommen hat und sehr viel größer ist als die Zeit, die noch aufregend vor mir liegt. So manche schöne Zeit ist nicht duplizierbar, weil der eine oder andere schon von dieser Welt gegangen ist. Ich freue mich darauf, bei einem Kaffee, einem Espresso, mit alten Freunden dort klönen zu können, Analysen durchführen zu können. Ich freue mich darauf, meine Eltern wiederzusehen und im Nachhinein vieles zu erfahren, Fragen beantwortet zu bekommen, auf die es heute für mich keine Antwort gibt. Ich freue mich auch darauf, meine Kinder dann wiederzusehen und dann zu erfahren, wie es nach meinem Tod mit ihnen weitergegangen ist. Die Bevölkerung auf der neuen Erde ist nicht am eigenen Vorteil interessiert und versucht nicht, den Touristen möglichst viel Geld zu entlocken. Auf der neuen Erde wird es nur Bewohner geben, denen genauso viel am anderen liegt wie an sich selbst. Es heißt in der Bibel, dass die ihren Nächsten lieben. Und wenn auf dieser Erde in christlichen Kreisen oder Gemeinden viel darüber diskutiert wird, ob die Gnade Christi ausreicht, um in der dortigen Bevölkerung anzugehören, oder ob auch ausreichend Werke notwendig sind, dann weiß ich, das wird dann alles ohne Bedeutung sein. Ich werde Freunde, Bekannte treffen, die ganzheitlich denken. Wie wird die Kultur auf der neuen Erde sein? Ich bin ja nun nicht der größte Kulturheld. Es wird Musik geben, und zwar in allen Variationen. Und keiner der Touristen wird festlegen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und alles wird zur Ehre des dortigen Herrschers, unserem Gott, geschehen. Ich bin mir auch sicher, dass Gedichte und Geschichteerzähler Hochkonjunktur haben werden. Eine Vielzahl von Museen kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Sie erinnern zum Teil an die Vergangenheit. Und ob man dort an die sündige Vergangenheit erinnert werden möchte, weiß ich nicht. Ich war in Yad Vashem in Jerusalem. Ich habe mir die Holocaust-Gedenkstätte angeschaut. Es wäre mir lieber gewesen, dass eine solche Gedenkstätte nicht notwendig gewesen wäre. Und so ähnlich kann ich mir vorstellen, dass wir entsetzt sein werden, wenn es eine Gedenkstätte über die Auswirkungen des sündigen Erdenlebens gibt. Aber vielleicht wird es auch mehr Erinnerungen an die Heldentaten geben. In Havanna gibt es eine Avenue, die mit den Denkmälern sozialistischer Präsidenten Amerikas bestückt ist. Vielleicht gibt es auf der neuen Erde in Jerusalem auch eine Allee der Helden Gottes mit Namensschildern wie Abel, Henoch, Noah, Abraham. Es gibt noch so viele Helden mehr und ihr merkt, dass ich über die Hebräer 11 Allee gesprochen habe. Aber eines weiß ich. Obwohl ich kein eindrucksvoller Vertreter der Kunst bin, bin ich an vielen Reisezielen über die dortige Kultur angenehm überrascht worden. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass ich wahrscheinlich jetzt nicht zu einem der begeistertesten Sänger auf der neuen Erde gehören werde. Vielleicht werde ich aber dort endlich mal die richtigen Töne treffen und nicht nur falsch singen. Vielleicht wird es mir ein Bedürfnis sein, Gott durch Lobgesang zu verherrlichen. Da fällt mir noch eine sehr starke Kulturänderung ein. Während es auf dieser Welt eine Menge Tränen gibt, Trauer, Wut, Selbstmitleid, wird es auf der neuen Erde nur noch eine Art der Tränen geben, Freudentränen. In Offenbarung 21, Vers 4 heißt es, dass er alle Tränen abwischen wird. Aber es sind die Tränen der Vergangenheit. Auf der neuen Erde wird es keine negativen Tränen mehr geben. So gut ist das Klima dort. Ja, da sind wir schon beim Thema Klima. Weder Hitze noch Kälte erwarte ich dort. Angenehme Temperaturen. Wir werden vielleicht die Temperaturen nicht mehr so wahrnehmen, wie wir sie heute wahrnehmen. So ein bisschen Schnee würde ich vielleicht auch schon gerne auf der neuen Erde haben. Ich sage euch auch warum. Auch wenn man es mir nicht mehr ansieht, der Sport lag mir mal sehr nahe. Und ich möchte gerne auf der neuen Erde auch gerne Skifahren. Auf schönem Pulverschnee. Ein gepflegter Rasen, wo man kicken kann. Es wird keine Verletzungsgefahr mehr geben. Die neue Erde wird jedoch in einer Hinsicht nicht vielfältig sein. Es gibt dort nur eine von allen akzeptierte Staatsreligion. Wir werden alle den gleichen Gott anbeten. Ja, was wird es an Sehenswürdigkeiten geben? Wir haben das Bild hier, das goldene Jerusalem, gesehen. Ja, eine alte Leitlinie für Städtetouristen heißt, eine Stadt lernt man nicht in einem Bus kennen, man erläuft sie. Und sie haben dann meist abends Muskelkater. Das kann ich mir auch in Jerusalem vorstellen, dass wir dort durchlaufen, all das begeistert anschauen, was es dort zu sehen gibt. Und die Erlebnisse werden nicht durch Umweltsünden eingetrübt. Nicht die stärksten Tiere werden sich durchsetzen, sondern sie werden alle miteinander leben. Wir kennen die Jesaja-Texte, wo Wölfe bei den Lämmern wohnen und ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden. Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Das klingt alles interessant. Natürlich frage ich mich, brauchen wir überhaupt noch Mastvieh, wenn kein Tier mehr sterben wird? Auch das Kamel im Zusammenhang mit einem Pinguin nebeneinander passt noch nicht ganz in mein Weltbild. Aber das kann vielleicht auch daran liegen, dass ich noch sehr erdisch geprägt bin. Auf jeden Fall weiß ich, es gibt eine Masse dort zu entdecken. Unterkünfte. Wir werden uns nicht nach Hotels oder Mietwohnungen umschauen müssen. Es ist uns versprochen worden, dass jeder eine hervorragende Wohnung als Unterkunft bereitgestellt bekommt. Von Christus selber verantwortlich bereitgestellt. Ich weiß nicht, wie die Ernährung dort aussehen wird. Benötigen wir überhaupt Speise? Vegetarisch? Ich könnte jetzt weiter philosophieren. In so einem Reiseführer steht noch über Wirtschaft, über Verkehrssituation. Das überlasse ich euch alles selbst. Ein kleiner Hinweis. Es gibt Einreisevoraussetzungen. Für manche Länder braucht man ein Einreisevisum. Und für das neue Jerusalem heißt es, nur wer die Gnade Christi annimmt und den Tod am Kreuz als sein Visum vorzeigt, der darf einreisen. Und dieses Visum muss nicht bei der Einreise vorliegen, sondern es muss schon bei der Abreise vorhanden sein. Danke, dass ihr mir so interessiert zugehört habt. Keiner hat mich unterbrochen und hat mich gefragt, Michael, du hast doch am Anfang einen Bibeltext vorgelesen. Warum hast du auf den noch nicht mal Bezug genommen? Was hat das denn eigentlich alles mit diesem Bibeltext, den du gelesen hast, zu tun? Ich sprach vom Vorabend der Reise. Wisst ihr, seit wann ich dieses Gefühl habe, am Vorabend vielleicht dann doch noch zu kneifen? Seitdem ich für die Reisen selbst verantwortlich bin. Als Kind bin ich mit meinen Eltern gereist. Wir hatten nicht viel Geld und haben meist Campingurlaub gemacht. Ich bin als 8-Jähriger mit meinen Eltern und 3 meiner Geschwister nach Spanien gefahren. Die Anreise hat 3 Tage gedauert, denn ab Genf endete damals die Autobahn und man fuhr über die sogenannten Route Nationale, französische Bundesstraßen, weiter. Ich hatte keine Vorstellung von dem, was mich erwartete. Meine Eltern sagten nur, wir fahren in den Urlaub nach Spanien. Es wird ein unvergessenes Abenteuer für uns werden. Ja, und davon war ich überzeugt. Meine Eltern haben es mir gesagt. Ich habe nicht gefragt, wie warm wird das Wasser sein? Kann man dort spielen, kicken? Es gab auch keine einheitliche Währung damals, ja nicht einmal Euro-Schecks. Man nahm so viel Bargeld mit, wie man zu brauchen meinte, dann wurde getauscht und man musste dann für das Benzin, die Campingplatzgebühren und das Essen ausreichend Geld dabei haben. Ich habe meine Eltern nicht gefragt, sagt mal, wie viel Geld habt ihr denn eigentlich jetzt mit? Reicht das? Ich habe mir keine Gedanken gemacht, ob im Gepäck genügend T-Shirts für mich dabei waren. Ich habe mir noch nicht mal Gedanken gemacht, ob das Auto durchhalten wird. Und ich könnte jetzt aufzählen, noch und noch. Für mich war klar, die Eltern fahren, ich fahre mit. Nach dieser Predigt in einer anderen Gemeinde sprach mich eine Schwester an und sagte, ich fand deine Predigt interessant, aber ich muss dich leider korrigieren. Es wird auf der neuen Erde keinen Kaffee und keinen Espresso geben. Ich sagte zu ihr, du hast mich anscheinend nicht verstanden. Ich habe Vorstellungen, aber wie wird es sein? Ich weiß es nicht. Wir müssen sein wie die Kinder. Wir müssen das nehmen und wenn es Blumennektar ist, was wir trinken, keine Ahnung. Aber wir freuen uns doch, weil es auf eine Reise geht und dass ich Gedanken habe, das habe ich versucht, nur dadurch zu vermitteln. Es wird wunderschön sein. Aber wir sollten wie die Kinder Gott und Christus vertrauen. Ein Beispiel von unserer Kuba-Reise. Meine Tochter und ihr Freund haben mir gesagt, sie würden mich begleiten. In meinem Alter wäre begleitendes Reisen angesagt. Und Reisen in Kuba gehen einfach ganz anders. Ich müsste nur das Geld aufbringen. Alles andere, Papa, organisieren wir. Verlass dich auf uns. Ja, der Hintergrund war mir natürlich klar und im ersten Moment klang das alles gut. Aber glaubt mir, es war unheimlich schwer für mich, mich aus dieser Reise rauszuhalten. Es gelang mir nicht. Natürlich habe ich dann meine Reiseplanung vorgeschlagen, und schon habe ich unsere Laura verärgert gehabt. Lass dich doch endlich mal darauf ein, dass andere auch was können und andere auch organisieren können. Das war noch höflich. Gut, habe ich gesagt, weißt du, das klingt schön, aber wenn man fast 40 Jahre für die Reisen selbst verantwortlich war, dann kann man das nicht einfach so umsetzen. Schonend, aber bestimmend habe ich schon deutlich gemacht, dass wir wie immer 2 Wochen uns was anschauen, rumreisen und danach 1 Woche noch irgendwo uns erholen. Ja gut, wenn du das so möchtest, machen wir das. Ja, und dann habe ich natürlich gesagt, Kinder, sind die Hotels, was habt ihr? Nein, wir gehen in Casa Particulares, das sind diese Gemeinschaften, das sind Unterkünfte, die man da privat anmietet und da am Vorabend ruft man dann da an und so weiter, alles ganz toll. Naja, für jemanden wie mich war das erstmal nicht ganz so toll. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache euch einen Vorschlag. Ich würde gerne das erste Hotelzimmer auf Kuba, das möchte ich dann buchen und das letzte auch. Ich möchte also wissen, dass zumindest die erste Nacht gesichert ist und die letzte. Ich kann euch Folgendes erzählen. Wir haben ganz toll gewohnt, nur 2 Nächte waren ein glatter Reinfall. Das waren die beiden Hotels, die ich gebucht hatte. Es war wunderschön. Und es ist schön, wenn man Verantwortung abgeben kann. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Geschwister, wir haben alle gelernt, in diesem Leben mehr oder weniger Verantwortung zu tragen, zu übernehmen. Wir denken dabei logisch und hinterfragen. Aber die letzte Reise liegt nicht in unserer Verantwortung. Da kannst du noch so viel nachdenken. Du kannst noch so viel planen und zu Recht hinterfragen. Es hilft nichts. Bei der letzten Reise ist es das schönste Vorrecht, Gottes Kind zu sein. unserem Vater im Himmel restlos zu vertrauen und nicht zu fragen, ob der Tod die letzte Reise durchorganisiert ist, wie lange sie dauern wird, was es zu erleben geben wird und was man noch alles hätte erledigen müssen oder sollen. In jedem Reiseführer steht die beste Reisezeit vermerkt. Die beste Reisezeit für uns Christen, für die letzte Reise, ist individuell. Gott kennt für jeden von uns die beste Reisezeit. Wir müssen, was das Vertrauen zu Gott betrifft, alle wieder kindisch werden. Bist du bereit, Gott auf der letzten Reise uneingeschränkt zu folgen? Vertrauen wird einem nicht in die Wiege gelegt. Vertrauen bildet sich durch Lerneffekte und durch Liebe. Lieben wir Gott, lernen wir Vertrauen. Und jetzt braucht ihr mich nicht mehr zu unterbrechen. Ich beende diese Predigt mit einem: So ist es. Amen. Amen.